Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
Was haben Angela Merkel, Verhandlungen um eine Orange und Gefühle in der Politik miteinander gemein? Auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel. In unserer aktuellen Podcast-Folge bringt sie jedoch Björn Wakalla zusammen. Der Politikwissenschaftler hat mit Planpolitik in Berlin eine Firma gegründet, die mit frischen Ansätzen Menschen die Demokratie, das Verhandeln und die Zusammenhänge von Politik erklären möchte. Und im Gespräch liefert er auch gleich noch das kleine Handbesteck vielleicht für Ihre nächste Verhandlung. Ton ab. Björn, mit Planpolitik habt ihr euch auf das Schulen von Menschen fokussiert, die unter anderem politisch arbeiten oder Politik verstehen wollen. Habe ich das soweit richtig zusammengefasst?
Das hast du richtig zusammengefasst, Jens. Also wir machen unterschiedlichste Sachen und das so die großen Überschriften, wo man das so zusammenfassen kann, sind vielleicht Interaktivität. Das ist so die Hauptüberschrift eigentlich. Wir versuchen, interaktive Methoden zu nutzen, weil wir glauben, dass Menschen mehr mitnehmen, mehr lernen, mehr für sich selber auch rausziehen, wenn sie selber beteiligt werden. Und das geht eigentlich nur mit interaktiven Methoden. Also nicht, wenn man sie von vorne beschallt, wenn man ihnen Vorträge hält, die, ja, die können auch toll sein, ne? Also ein super toller Vortragender, der kann einen mitreißen oder so. Aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Da muss man selber was machen, sonst wird man müde. Das zweite ist, dass wir spielerisch arbeiten ganz viel. Also wir arbeiten mit Planspielen, das ist unsere Hauptmethode, daher kommt auch der Name Planpolitik. Also Spiele, bei denen zum Beispiel, ne, bei denen die Leute dann Rollen übernehmen. Die einen spielen das eine Land, die anderen spielen das andere Land und dann gibt es einen Konflikt und sie müssen den lösen, spielerisch. In dem Fall mit Verhandlungen. Sie tun so, als wären sie Politikerin oder Politiker und darüber verstehen sie dann was. Und der dritte Punkt, der hängt dann damit eigentlich direkt zusammen, ist, dass wir daran glauben, dass es okay ist, Spaß zu haben, während man lernt. Das klingt erstmal banal, ist es aber nicht, wenn man sich die reale Bildungslandschaft anschaut, sowohl in Schule wie auch Uni oder in betrieblicher Weiterbildung oder so. Also gerade in Deutschland gibt es so das Vorurteil, wenn irgendwas Wert haben soll, wenn irgendwas gut sein soll, dann müssen alle dabei wahnsinnig ernst gucken. Und sobald dann alle lachen, dann ist das ja irgendwie nicht ernsthaft. Daran haben wir noch nie geglaubt. Wir finden, wenn Leute Spaß haben bei etwas, was sie tun, dann bringt es auch was, dann ist es nachhaltig. Und wenn man Spaß hat beim Lernen, dann ist es eben auch nachhaltiger. Und das sind vielleicht so unsere Grundprinzipien. Interaktivität, spielerisches Lernen, Spaß haben dabei. Und was wir dann tatsächlich tun, ist tatsächlich, sind vielleicht zwei Bereiche. Das eine ist wirklich Bildung, politische Bildung in unserem Fall. Wir versuchen Menschen eigentlich jeden Alters fast, Schülerinnen, Schüler, Studierende, Auszubildende, Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr machen, Berufstätige, interessierte Bürgerinnen und Bürger, die irgendwo vorbeikommen und sich denken, ach, hier würde ich gerne mitmachen, das interessiert mich, denen beizubringen, wie Politik funktioniert. Das war lange Zeit auch so unser Claim auf unserer allerersten Homepage, war das sozusagen, der Satz hat einen begrüßt, wenn man auf die Seite kam, wie funktioniert eigentlich Politik. Und das ist eigentlich nach wie vor in dem Bereich unsere Leitfrage, wie funktioniert Politik und das zu ganz unterschiedlichen Themen. Also sowohl so angefangen von lokalen Themen, Politik im Dorf, Lokalpolitik in der Gemeinde, da gibt es unterschiedliche Interessen, die einen wollen dies, die anderen wollen das. Wie funktioniert sowas eigentlich? Wie funktioniert ein Gemeinderat? Was ist, wenn man einen runden Tisch macht in einem Dorf, weil es da einen Konflikt gibt? Wie läuft sowas ab? Dann über nationale Themen, nationale Politik. Was ist die Klimapolitik Deutschlands? Was sind da die großen Herausforderungen? Wer will da was? Wie funktioniert eigentlich ein Parlament? Wie läuft das im Bundeskabinett ab, wenn die über neue Vorschläge für Politik entscheiden? Sagt da der Bundeskanzler einfach so, machen wir das? Nee, so ist es natürlich nicht. Ist aber vielleicht nicht für jeden selbstverständlich, ne? Wie funktioniert sowas eigentlich? Dann geht es auf die internationale, auf die globale Ebene. Was passiert bei den internationalen Klimaverhandlungen? Warum ist es so schwer, Konflikte zu lösen, wie zum Beispiel den Krieg in Syrien oder jetzt im Moment natürlich, was uns alle beschäftigt, der Krieg in der Ukraine? Warum eskaliert sowas? Was sind die Interessen dahinter? Und so, solche Fragen. Und das eben mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen. Und unsere Spezialität dabei ist dann eben eigentlich auch so dieses Zuschneiden von Themen. Wir versuchen uns vorzustellen, wer sitzt da auf der anderen Seite, wer werden die Teilnehmenden sein, und für die machen wir dann ein Angebot, was möglichst passgenau ist, damit die dann möglichst viel mitnehmen. Das ist so dieser Bildungsbereich, und dann haben wir noch einen anderen Bereich, das sind eher so die, was wir Trainings nennen, da geht es dann um Kompetenzen. Also zum Beispiel, wie verhandelt man eigentlich? Wie löst man Konflikte? Aber weniger von der inhaltlichen Seite, sondern eher so die darunter liegenden Kompetenzen. Wie gehe ich eigentlich in eine Verhandlung? Was muss ich da beachten? Wie bereite ich mich darauf vor? Und das Trainieren üben wir dann eben mit auch wieder kleineren Übungen. Das sind dann dieselben Prinzipien, ne? Wie schon anfangs gesagt, möglichst interaktiv, spielerisch und mit Spaß dabei.
Nun ist ja Politik am Ende des Tages immer irgendwie Kommunikation. Mal eher eine direkte Variante, mal eher so die Hinterzimmer-Variante und mal auch klassisch über Bande gespielt. Oft kann man den Eindruck gewinnen, ja, es sei ein ganz schön schmutziges Geschäft. Wie sorgt ihr denn vielleicht mit eurer Arbeit, neben dem, dass ihr einen spielerischen Ansatz wählt, auch dafür, dass eure Lehr- und Lernkonzepte für ein besseres Miteinander sorgen?
Ja, man kann schon manchmal das Gefühl haben, dass das ein schmutziges Geschäft ist. Und in manchen Bereichen stimmt es auch. Gerade so die verschiedensten Skandale, von denen man immer liest und so, das sind tatsächlich Dinge, die sind schlecht. Die laufen falsch. Da verfolgen Menschen, die in der Politik tätig sind und auch in anderen Bereichen, da ist die Politik ja nicht exklusiv, verfolgen schlechte Ziele, verfolgen ihren eigenen persönlichen Vorteil und so. Das kennt man alles. Es gibt aber auch einen Bereich in der Politik, der vielleicht manchmal so ein bisschen zu Unrecht als schmutzig wahrgenommen wird. Also so was du auch sagtest, die Hinterzimmer-Deals, das ist so die, oder Kuhhandel ist so ein anderes Wort, ne? Das ist etwas, wo immer ein negatives Verständnis davon mitschwingt. Das kann es auch haben, muss es aber gar nicht, weil zum Beispiel, wenn man sich mal vorstellt, man will mit 20 Leuten irgendeine Entscheidung gemeinsam treffen. Und sei es irgendwie die große Gruppe Freunde, in welche Kneipe gehen wir eigentlich? Oder man stelle sich die Großfamilie vor, wie verbringen wir Weihnachten? Die Vorstellung, alle setzen sich alle gleichzeitig um einen großen Tisch und verhandeln das mal eben und entscheiden dann was. Ich glaube, wenn man sich das einmal bildlich für das eigene Leben sozusagen vorstellt, wird man schnell feststellen, das ist völlig illusorisch. Was macht man? Man führt natürlich vorher Gespräche. Man fragt erstmal die Tante, was willst denn du eigentlich, was ist denn dir wichtig? Dann fragt man den Onkel, dann fragt man die Oma, die Kinder, vielleicht auch sogar einzeln, je nachdem, wie gut die sich untereinander verstehen. Und wenn man das gemacht hat und ungefähr ein Bild hat, so, naja, wer will denn hier eigentlich was? Was sind denn überhaupt die verschiedenen Interessen? Dann kann man sich vielleicht überlegen, naja, was wäre denn mal ein guter Vorschlag? Und dann geht man mit dem Vorschlag, macht man dann nochmal eine Runde und fragt nochmal, was würdet denn ihr davon halten? Ja, vielleicht, aber irgendwie, nee, also mit dem Essen, da müssen wir nochmal drüber reden oder so. Naja, dann verändert man den Vorschlag nochmal und bringt einen neuen. Wenn man dann so irgendwann vielleicht das Gefühl hat, so, dass das könnte in die richtige Richtung gehen, dass da sind vielleicht dann alle zufrieden mit, dann, und das ist der Teil, den man natürlich nicht ersetzen kann, auch in der Politik nicht, muss Transparenz hergestellt werden. Dann braucht es wieder die große Runde. Dann sagt man so, und jetzt kommen wir nochmal alle zusammen. Und hier, das ist mein Vorschlag. Und wenn man es richtig gut gemacht hat, und das ist dann gutes politisches Handwerk und nicht schmutzige Deals, wenn man es gut gemacht hat, sagen dann alle, das ist ein super Vorschlag, lass mal machen. Und dann geht diese große Sitzung auf einmal ganz schnell. Und ungefähr so ist es in der Politik eben auch. Das, was man dann so in den Nachrichten den öffentlichen Teil, den man mitbekommt, das ist manchmal der Streit. Das hat dann aber auch damit zu tun, dass gerade das inszeniert wird, weil alle Beteiligten auch irgendwie zeigen müssen, dass sie so für ihre Seite kämpfen. Dann wird sich geprügelt. So Bundestagsdebatten sind ein Beispiel dafür. Das ist ja nicht eigentlich der Versuch, sich auf irgendwas zu einigen. Das ist ja, dass alle, die da am Rednerpult stehen, die sagen einmal, wie toll sie sind und was ihre Haltung ist, damit sie Applaus aus den eigenen Reihen kriegen, eigentlich. Das ist der Zweck davon. Aber wenn das politische Handwerk dahinter gut ist, dann schafft man es eben, dass in diesem öffentlichen Teil, dass dann eigentlich festgestellt wird, naja, das ist ein guter Vorschlag, auf den können wir uns einigen. Oder man bessert nochmal ein bisschen nach und das ist dann auch für alle nachvollziehbar und transparent und dann ist es entschieden. Und das ist zum Beispiel was wir mit unseren Planspielen versuchen, den Leuten zu zeigen. Dass es darauf ankommt, Kompromisse zu schmieden, indem man eben immer wieder zwischen allen Beteiligten hin und her rennt. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Es erfordert ein unfassbares Ausmaß an Kommunikation, aber auch Empathie, sich in andere Sichtweisen reinzudenken, um eben zu verstehen, warum will die Tante denn eigentlich nicht, dass wir bei der Oma feiern? Was steckt denn da eigentlich dahinter? Da muss ich mich reinfühlen können. Und ein bisschen so ist es in der Politik auch. Und das versuchen wir rüberzubringen, dass es dafür ein Verständnis gibt, was die Zwänge sind, was die Bedürfnisse sind an so politisches Handwerk in dem Sinne. Das ist so vielleicht der Teil, der eher so, naja, so eben das politische Handwerk, die politischen Prozesse und sowas angeht. Und dann versuchen wir natürlich schon auch mit unserer Arbeit auch Themen zu setzen oder auf Themen hinzuweisen, die wichtig sind, wenn wir Veranstaltungen machen mit Schülerinnen und Schülern, wo es um Diversität geht oder Antirassismus oder auch die Bedeutung von Klimapolitik, dann verfolgen wir damit natürlich auch das Ziel, dass diese Themen überhaupt vorkommen und dass wir dann eben in dem Fall bei jungen Menschen dafür sorgen, dass die sich überhaupt mit diesen Themen befassen. Und wenn die dann am Ende von so einer Veranstaltung sagen, das haben wir häufiger und immer wenn das passiert, dann sind wir besonders froh, wenn die dann sagen, ja, ich dachte eigentlich, das wird voll langweilig, so Politik und wir haben hier einen ganzen Projekttag zu Politik, aber es hat eigentlich voll Spaß gemacht, war voll spannend. Dann ist ein Teil unserer Mission erfüllt, dann freuen wir uns, weil wir hoffen darauf, dass das bedeutet, dass in Zukunft vielleicht diese Person ein bisschen öfter mal hinhört oder sich vielleicht sogar eine Zeitung schnappt oder zumindest online irgendwie mal ein paar Nachrichten verfolgt, darüber mit Freunden spricht und sich das dann so ein bisschen weiterträgt. Sehr viel mehr können wir dann eigentlich nicht erwarten in dem Fall. Der eigentliche Lernprozess findet natürlich bei den Personen selbst statt. Das können wir niemandem vorschreiben, das wollen wir auch nicht. Wir wollen zum Fragen und kritischen Auseinandersetzen anregen. Und wenn das dann passiert, dann freuen wir uns zumindest für den Tag.
Nun haben wir hier Zuhörende überwiegend aus Organisationen, Unternehmen und Agenturen, die müssen ja Tag aus, Tag ein kommunizieren, aber natürlich auch im Team oder mit Kundinnen und Kunden oder auch mit Journalistinnen und Journalisten Themen verhandeln. Also Verhandlungen sind wichtiger Bestandteil der Arbeit dieser Leute. Gibt es aus deiner Sicht quasi so eine Art Grundgerüst für Verhandlungen, das nahezu immer funktioniert, oder war es das jetzt vielleicht schon in der Antwort eben?
Naja, also das eine Grundgerüst, was immer funktioniert, klar, das kann man uns bei uns bestellen. Ist ganz, ganz teuer. Deswegen sind wir auch schon Millionäre. Also die Antwort ist jein vielleicht. Also es gibt's schon in gewisser Hinsicht, es gibt so ein paar Grundprinzipien, die wirklich wichtig sind. Dann fängt der Bereich des, naja, kommt drauf an natürlich an, wie eigentlich immer. Aber es ist schon. So über all die Jahre, die wir jetzt auch Verhandlungstrainings machen und so, haben wir dann so mit der Zeit festgestellt, es sind eigentlich immer so zwei, drei Punkte, auf denen wir immer rumreiten und die wir immer und immer wiederholen, weil wir irgendwie auch so merken, ja, das sind dann schon letztlich die Entscheidenden. Und das ist auch da wieder, manches davon klingt banal, aber das dann wirklich zu tun, ist dann wieder nicht mehr so banal. Das eine ist die Vorbereitung. Ohne eine vernünftige Vorbereitung kann man nicht vernünftig verhandeln. Und das, wie gesagt, klingt banal, aber ist es dann doch nicht so ganz. Weil es schon, wenn man sich zum Beispiel in so einer Bahnhofsbibliothek anguckt, welche Bücher gibt es da zum Verhandeln, dann sind die allermeisten davon, da steht irgendwas drauf, wie verhandle ich mit Japanern oder welche Tricks und Kniffe habe ich für Verhandlungen oder so. Oder na, schaut euch doch mal an in diesem oder jenem Film, wie die da verhandeln, was sie da für tolle Tricks machen. Good Cop, Bad Cop und diese ganzen Taktiken. Und das ist eigentlich gar nicht der Punkt. Das ist so das, was dann erfahrene Menschen, die schon ewig verhandeln, die können das dann natürlich auch und die sind da gut drin, die haben da so ihre Tricks, die sie immer wieder rausholen. Aber eigentlich ist das nicht das, was eine Verhandlung entscheidet. Das, was eine Verhandlung entscheidet, ist die Strategie und der Plan dahinter und die kann ich nur haben, wenn ich mich vernünftig vorbereite. Und alles andere folgt dann eigentlich so ein bisschen aus der Situation, weil da sowieso vieles nicht vorhersehbar ist. Ich kann mir ein super tolles Argument zurechtlegen und tolle Taktiken treffe dann auf meine VerhandlungspartnerInnen auf der anderen Seite und die verhalten sich auf einmal ganz anders, als ich dachte. Ja, und was mache ich denn dann? Dann muss ich improvisieren, außer ich habe einen guten Plan und den muss ich mir vorher überlegen. Und für diesen guten Plan, da gibt es auch so zwei, drei Bausteine vielleicht, die essentiell sind oder die man in jedem Fall machen sollte. Und das eine ist zu unterscheiden zwischen Interessen und Positionen. Also was sind meine Interessen und was sind meine Positionen? Was ist der Unterschied? Dass die Position, das ist das, was ich sage, was ich haben will. Meine Forderung. Und das ist das, wo die meisten eigentlich stehen bleiben. Sie überlegen sich, wenn sie soweit überhaupt kommen, wenn sie sich die Zeit nehmen für die Vorbereitung, was will ich eigentlich haben? Das lege ich auf den Tisch, das sind meine Forderungen. Aber das eigentlich Interessante sind die Interessen dahinter. Warum will ich das, ist die Frage, die ich stellen muss, um dahin zu kommen. Für das, was ich da fordere, was ist eigentlich das Interesse dahinter? Meine Motivation, was will ich eigentlich? Will ich mehr Stellen für meinen Bereich? Ja, warum? Warum will ich mehr Stellen? Ich will dieses oder jene Projekt gut auf die Beine kriegen. Ich will sichtbarer sein nach außen oder ich will eine große Kampagne machen, dafür brauche ich die Stellen. Das sind Interessen. Und wenn ich die Interessen in den Mittelpunkt stelle und mir die vorher überlege und mir, zweiter wichtiger Schritt, das Gleiche auch für die andere Seite überlege, was hat die denn wohl für Interessen? Warum schlägt die vor, was die da vorschlägt? Dann kann ich versuchen, daraus ein Einigungspaket zu schnüren, was dann vielleicht idealerweise sogar am Ende die Interessen von beiden Seiten irgendwie erfüllen kann. Aber da komme ich gar nicht hin, wenn ich danach nicht frage. Es gibt dafür so ein berühmtes Beispiel, das sogenannte Orangenbeispiel. Da geht es um zwei Geschwister, die streiten sich um eine Orange. Ich will die haben, nee, ich will die haben, na, gib mal her. Und dann einigen sich letztendlich drauf, naja gut, dann schneiden wir sie halt in der Mitte durch. Jeder kriegt die Hälfte. Könnte man sagen, das ist ein guter Deal. Das ist auch für viele Verhandlungen so in der praktischen Welt, ist das ein gutes Ergebnis, dass man sich nicht die Haare ausreißt, sondern am Ende bei so einem halbe Deal rauskommt. Naja, und was passiert dann? Der eine geht los, fängt an, die Orange auszupressen und macht sich einen Saft. Der andere geht los und fängt an, die Schale abzukratzen, weil er oder sie einen Kuchen backen will. Was ist die Moral von der Geschichte? Ist natürlich sehr vereinfacht, aber die Moral von der Geschichte: Hätten Sie sich darüber unterhalten, warum Sie jeweils diese Orange haben wollen, das ist dann nämlich das Interesse. Die Position ist, ich will diese Orange, das Interesse ist, warum will ich sie denn? Hätten Sie ein Ergebnis erzielen können, wo Sie sogar beide 100% haben können? Der eine hätte die ganze Schale haben können, die andere den ganzen Saft. Ist in der Realität nicht immer so einfach, aber in Ansätzen gibt es das sehr viel häufiger, als man oftmals so denkt, weil man sich gar nicht unbedingt die Mühe macht, danach zu fragen, was die andere Seite eigentlich will und warum. Und das war der Teil in der Vorbereitung. Vieles davon kann ich mir eben auch schon vorher überlegen. Insbesondere, wenn ich es für mich selber kann ich es in dem Fall mir überlegen und für die andere Seite eben auch. Dann gibt es noch zwei kleine Dinge, die aber genauso wichtig sind. Das eine ist das sogenannte BATNA, die Best Alternative to a Negotiated Agreement auf Englisch. Also mein Plan B. Was mache ich eigentlich, wenn die Verhandlungen schiefgehen, wenn die scheitern? Und das ist für ganz viele Probleme ist das die Antwort. Zum Beispiel die Frage, wenn die andere Seite sich aber unkooperativ verhält, wenn ich es mit einem Arschloch zu tun habe auf der anderen Seite. Oder wenn die einfach immer wieder Nein sagen. Was mache ich dann? Ich überlege mir, naja, was ist denn eigentlich meine Alternative? Wenn ich hier in dieser Gehaltsverhandlung mit meiner Chefin, meinem Chef, nicht weiterkomme, habe ich eigentlich eine Alternative? Wenn ich eine gute Alternative habe, gehe ich doch viel entspannter in die Verhandlungen. Und weiß viel besser, bis wohin kann ich hier eigentlich pokern, weil ich weiß, wenn das hier jetzt gerade schief geht, habe ich mir, und das ist der Teil in der Vorbereitung, ich versuche meinen Plan B zu verbessern, bevor ich in die Verhandlungen gehe, habe ich mir vielleicht schon mal die Stellenanzeigen angeguckt. Was gibt's denn sonst eigentlich? Oder habe zwei, drei alte Freunde angerufen. Habt ihr nicht irgendwie eine Idee, was ich sonst machen könnte? Und wenn ich das in dem Bereich mich besser aufgestellt habe, gehe ich viel entspannter in die Verhandlung. Und dann letzter Punkt dazu, vom Ende denken. Angeblich hat Angela Merkel das mal gesagt, dass das ihre Lehre war, so aus der Verhandlungsführung, aus all den Jahren. Bei jeder Verhandlung immer überlegen, was könnte eigentlich am Ende auf dem Tisch liegen. Und eben von hinten her denken, wenn ich das Ziel erreichen will, was sind denn eigentlich die Schritte dahin? Auch da wieder gibt es viele Fehler, die man da machen kann, nämlich zum Beispiel denen, dass man bei den eigenen Forderungen immer nur bei den 100% bleibt und dann eigentlich so fast schon beleidigt ist, wenn die andere Seite dazu irgendwas Nein sagt. Naja, natürlich sagt die zu ein paar Sachen Nein. Ich werde wahrscheinlich nicht 100% erreichen. Also kann es sinnvoll sein, mal vom Ende her zu denken, was ist überhaupt realistisch, was am Ende der Verhandlung rauskommen könnte und was davon mag ich und was davon versuche ich vielleicht eher zu vermeiden. Das ist so die Kurzfassung. Das machen wir dann in Trainings, die dann teilweise auch 2 oder 3 Tage dauern. Dann natürlich sehr viel ausführlicher. Aber das sind die Punkte, wo wir über die Jahre gemerkt haben, die wiederholen wir immer wieder, bis es den Teilnehmenden zu den Ohren rauskommt.
Ja, haben wir doch hier auf jeden Fall schon mal den Service-Teil des Podcasts abgearbeitet. Sehr herzlichen Dank schon mal dafür. Und jetzt machen wir einen kleinen Switch. Jetzt geht es um Geschwindigkeit und Druck. Digitale Medien, speziell soziale Netzwerke, erzeugen, glaube ich, einen Druck, der immer mehr steigt, weil offenbar die Geschwindigkeit dessen oder die Erwartung ist dabei, dass die Leute immer schneller auch reagieren. Welchen Einfluss hat denn diese Zunahme von Geschwindigkeit bei der Verbreitung von Informationen auch für eure Arbeit und eure Konzepte?
Also für die Konzepte, die wir erarbeiten, hat es eigentlich vielleicht sogar eher positive Folgen, weil es viel leichter ist, Dinge zu recherchieren. Also die ganzen verschiedenen Kanäle, die es mittlerweile gibt, ob es nun Twitter ist oder was auch immer. Es ist so vieles online verfügbar und auch so schnell verfügbar. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel politische Prozesse nachvollziehen will oder es läuft gerade ein Gipfeltreffen zu diesem oder jenem Thema. Man kriegt so viel direkte 1:1 Informationen auch von den Leuten, die tatsächlich in den Verhandlungen sind. Das ist für Recherche und dafür zu verstehen, was da eigentlich so abläuft, ist es wahnsinnig hilfreich. Also für den Teil unserer Arbeit ist es eigentlich gut. Für diejenigen, die diese Verhandlungen führen müssen, ist das natürlich ein wahnsinniger Druck, weil alles immer viel schneller geht. Und dieser Teil von Verhandlungen, der eben auch bedeutet, ich muss mir einen Plan machen, ich muss mir was überlegen, ich muss kommunizieren mit allen möglichen Akteuren, erstmal Gespräche führen zu zweit und dann nochmal mit anderen und so. Das braucht ja auch Zeit. Und manchmal braucht man ein ruhiges Gespräch, um irgendwie mal was zu klären und so. Und wenn dann alles immer sofort öffentlich wird und so, das macht für politisch Handelnde, macht das die Sache sehr viel schwerer, erschwert manchmal auch die Einigung. Für uns hingegen ist es eher ein Vorteil, weil wir eher auf der anderen Seite sind. Wir wollen ja eher verstehen, was da passiert. Und je mehr Informationen wir da bekommen, desto besser. Also das ist ein Vorteil für unsere eigene Arbeit, für das, wie wir arbeiten. Das, ich glaube, da geht es uns wahrscheinlich wie vielen anderen auch, dass die Zunahme dieses Tempos und die Flexibilität, die damit einhergeht, auf der einen Seite riesige Vorteile hat. Ich kann einen Workshop machen. Jetzt gerade hatten wir einen Workshop, da waren wir in Finnland vor Ort, sind zurückgekommen und hatten direkt danach einen Online-Workshop mit Teilnehmenden aus irgendwo aus ganz Brasilien verstreut. Und sowas geht natürlich nur mit den entsprechenden Online-Tools und mit dieser Flexibilität, die das mit sich bringt. Und in den Abstimmungen so im Team natürlich auch. Es ist viel leichter und geht viel schneller, Informationen hin und her zu schieben und hier Meeting, da Meeting und so. Aber das erhöht den Druck natürlich auch brutal. Also es ist sehr effizient, aber erhöht auch den Anspruch und die Anspannung bei vielen, weil so ein bisschen die Zeit fehlt, so diese verplemperte Zeit zwischendurch, die man irgendwo mal auf jemanden wartet, weil man eigentlich ein Meeting hatte und die Person kommt aber zu spät und sowas. Oder man reist von irgendwo zurück, das fehlt alles. Ne? Also in der Hinsicht ist es, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein gemischtes Bild.
Na, ist doch schön. Also ist doch tatsächlich auch eine interessante Antwort. Also ganz anders, als ich erwartet habe, aber das ist ja auch gut so. Und nun reden wir auch in einer Zeit miteinander. Du hast schon den Ukraine-Krieg erwähnt. Wir haben aber auch noch eine Corona-Pandemie, die eigentlich nicht vorbei ist. Und wir haben, das sind so Sachen, die ich neulich mal wieder aufgeschnappt habe, die Zahl der Demokratien in der Welt ist rückläufig. Gleichzeitig kann man aber auch noch das Gefühl bekommen, dass Fake News und auch Meinungen, also Einzelmeinungen, immer mehr Beachtung finden. Was meinst du, braucht es da vielleicht auch neue Konzepte für Politik und die Vermittlung genau ihrer Intentionen und ihrer Ansätze? Ich ziele da natürlich ein bisschen darauf ab, dass gerade in den letzten Wochen Annalena Baerbock und Robert Habeck mit bestimmten Videoansprachen wahnsinnig neu und direkt wahrgenommen wurden. Oder ist es vielleicht eher so ein Fühlen und genau dieses Fühlen ist eigentlich das Problem?
Ja, also zu dem Fühlen, ich glaube, also selbst wenn man sich darüber beklagen würde, ich glaube, dass das ist ein notwendiger Teil und das ist eigentlich auch gut so. Man kann Politik und alles, was damit zu tun hat, nicht nur rational wahrnehmen. Das ist Und das funktioniert, hat vielleicht noch nie funktioniert und funktioniert heutzutage erst recht nicht. Das gehört dazu. Also nicht zuletzt, weil eine Demokratie ja darauf angewiesen ist, dass sich alle beteiligen und alle mitreden. Und natürlich sind es nicht alles Fachleute. Deswegen gibt es auch eine Berechtigung für auch diese vielleicht Gefühlsebene oder so. Wenn ich mich in einem Thema nicht auskenne, habe ich trotzdem bestimmte Grundwerte. Und wenn ich dann höre, diese Politikerin oder jener Politiker schlägt irgendwas vor, dann merke ich intuitiv so aus dem Bauch raus, nee, das passt mir nicht oder das finde ich nicht gut. Oder gerade andersrum, nee, also wenn er mir das so erklärt, da gehe ich mit. Obwohl ich mich vielleicht im Thema gar nicht so auskenne. Und das wird manchmal auch so ein bisschen schlecht gemacht, so gerade auch so in den sozialen Medien. Ne? Jetzt äußert sich hier jeder irgendwie. Erst waren wir alle Virologie-Spezialistinnen und jetzt kennen sich alle mit Haubitzen und Flakpanzern aus. Da kann man sich drüber lustig machen, aber es ist ja eigentlich, gehört das ja dazu. Wir sollen ja alle mitreden. Wir haben ja gerade ein politisches System, in dem nicht nur diejenigen, die sich ausweisen können als Expertinnen und Experten, die treffen die Entscheidung. So ist es ja nicht. Deswegen wird man diese Gefühlsebene sowieso nie rauskriegen und ich würde eben auch denken, dass das auch noch nie anders war. Die Form ändert sich vielleicht, so wie stark man das auch mitbekommt. Also die Beispiele, die du genannt hast, würde ich schon auch denken. Also wenn man jetzt danach guckt, was ist denn eine gute Kommunikation heutzutage? Also ich fand das auch sehr beeindruckend, sowohl von Annalena Baerbock wie von Robert Habeck. Und ich glaube, dass man da schon was draus lernen kann, warum das funktioniert. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich überall funktioniert, ob jetzt alle so begeistert sind davon. Ich fand's gut und ich könnte mir vorstellen, viele andere auch. Wenn man mitbekommt, ich werde hier ernst genommen, mir wird das tatsächlich erklärt. Und Robert Habeck schafft es auch, also bei dem ist es mir jetzt besonders aufgefallen, Annalena Baerbock kann das bestimmt auch. Der schafft es jedenfalls auch relativ komplizierte Dinge, wie jetzt gerade diese Geschichte mit den Pipelines und Polen und der Raffinerie in Schwedt war jetzt gerade so das aktuelle Beispiel. Der erklärt sowas, wo man eigentlich vielleicht traditionellerweise gesagt hätte, ja, das kannst du doch den Leuten nicht zumuten. Aber der nimmt sich die Zeit. 4 Minuten, glaube ich, oder 5 sogar ist das Video. Nicht nur so ein kleiner Soundbite für die Tagesschau, erklärt das. Und hinterher mal so irgendwie das Gefühl, naja, der nimmt mich ernst, der will mir das wirklich erklären, was er da tut. Ich kann ja dann immer noch hinterher sagen, ich finde die Politik trotzdem blöd oder so, aber ich glaube, für so eine Zeit, gerade bei all der Verunsicherung, die so in der Bevölkerung herrscht, ist das eine super Art zu kommunizieren. Und selbst wenn man damit nicht alle erreicht, ist es zumindest, glaube ich, wichtig, das zu versuchen, weil das, also wie denn sonst? Und die Liste der Krisen ist tatsächlich lang, ist auch gar nicht so leicht, da zuversichtlich zu bleiben, weil wenn man einmal guckt, so welche Probleme wir eigentlich alle so haben, dann wird die Liste immer länger als kürzer. Und trotzdem müssen wir da weitermachen. Aber ich glaube tatsächlich, so eine offene Kommunikation, die Menschen ernst nimmt und ihnen auch ein bisschen was zutraut. Und das heißt eben nicht, also so ein bisschen vielleicht wieder den Bogen gespannt, so ganz am Anfang. Man kann Menschen was beibringen, wenn es Spaß macht. Man kann auch was lernen, wenn man dabei lacht. Man kann auch komplizierte Dinge so erklären, dass das auch jede und jeder verstehen kann. Man muss keine Fremdwörter benutzen. Man kann auch einfach sprechen und trotzdem Dinge rüberbringen, die erstmal gar nicht so einfach sind. Man kann es erklären. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorbild und ein ganz guter Kontrast zu gewissen anderen Politikerinnen und Politikern aus anderen Parteien gerade.
Und dann sind wir quasi schon auf der Zielgeraden unseres kleinen Podcasts. Und da versuche ich immer was Persönliches noch mit unterzubringen. Und bei dir habe ich mir die Frage gestellt, wenn du selbst so Nachrichten verfolgst, schlägst du dir manchmal einfach direkt über dem Kopf die Hände zusammen und denkst so, Mensch Leute, ihr habt es doch wahrscheinlich gelernt. Warum macht ihr es so kompliziert? Oder gibt es vielleicht auch ganz viele Situationen, bei denen du sagst, ach, das ist aber clever, Jungs und Mädels, wie ihr das gerade über Bande spielt. Übrigens, Jungs und Mädels ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber Damen und Herren, wie ist das bei dir?
Ja, also ich lese natürlich viel Nachrichten und höre viel und so. Und ich bin da tatsächlich irgendwie dann doch in erster Linie irgendwie normaler Bürger. Ich reg mich mega auf. Ich verschlinge ganz viel so. Mein Ansatz ist eigentlich immer so, gerade bei allem, was irgendwie so an Großkrisen unterwegs ist, sei es die Pandemie gewesen oder jetzt natürlich der Krieg, Klimawandel und so. Ich versuche immer am ehesten damit umzugehen, indem ich mich möglichst gut informiere. Das ist so mein Weg, damit umzugehen. Aber dieses, dass ich mich dann drüber aufrege, irgendwie das ist das deswegen trotzdem nicht weg. Und manchmal kommt dann aber so im nächsten Schritt kommt dann wieder so der Politikwissenschaftler durch, der ich halt auch bin von der Ausbildung oder der von Plan Politik, der immer versucht, allen möglichst alle Seiten auch immer nahe zu bringen. Das ist eben auch so Teil unserer Arbeit, dass wir eher mal versuchen, naja, aber hast du es schon mal von der anderen Seite gesehen oder die Sichtweise ist schon auch legitim, die ist auch berechtigt. Das kommt dann so als zweites rein, ne? Oder dass ich dann, wenn wieder irgendein Politiker irgendwelchen Mist vorschlägt oder so, ich mir denke, naja, ich kann mir schon vorstellen, woher das jetzt kommt, was da der Punkt dahinter ist oder was damit verfolgt wird. So, das richtet sich an die eigenen Leute, das ist gar kein ernst gemeinter Vorschlag. Und trotzdem, die erste Reaktion ist dann trotzdem, boah, was ist denn das für ein Mist? Und dann sagen, kommt das Erklärende rein und dann beruhige ich mich auch wieder. Und gerade so mit so Freunden und Familie und so, da gibt es oft die Situation, dass dann gesagt wird, ey Björn, wie ist denn, erklär mir das mal irgendwie, warum ist denn das da so und so? Das ist natürlich auch, also weiß ich nicht, wie das in anderen Branchen ist, aber ich kann jetzt natürlich nicht alles erklären. Das ist nicht mein Job. Aber wenn mein eigener Nerv oder mein mich drüber aufregen oder so erstmal vorbei ist, dann kommt dieses Erklärende dann schon wieder. Und wenn man mich dann vielleicht nicht gerade in dem Moment fragt, sondern ein paar Stunden später oder ein paar Tage später, dann bin ich auch wieder in der Lage, das eher zu erklären. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Ach so, es gab noch die Frage nach Dingen, die besonders gut sind oder so. Das gibt's schon auch. Was schon auch mal immer mal passiert, ist, dass ich so, wenn ich so politische Vorgänge verfolge, habe ich ja eben schon gesagt, ne, zum Beispiel über Twitter jetzt von denen, die dann direkt beteiligt sind, so, wenn man dann so ein bisschen mitbekommt, welche Winkelzüge oder hier kommt dieser Vorschlag und darauf wird dann so reagiert und so, dass ich mir dann schon manchmal denke, ah ja, das ist manchmal in unseren Planspielen so ähnlich, das kenne ich und das funktioniert und ich weiß, warum es funktioniert und denke mir dann, ja, well played sozusagen, also gut gemacht. Das heißt dann nicht unbedingt immer, ne, da kann man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen Handwerkszeug und der richtigen Politik. Ne. Manchmal ist es dann auch einfach nur gutes Handwerkszeug und die Ziele dahinter finde ich aber gar nicht unbedingt immer gut. Das muss ich nicht unbedingt immer überschneiden, ne. Aber ich kann schon anerkennen, wenn jemand erfahren ist im Politikmachen und das weiß ich dann schon auch irgendwie zu schätzen.
Björn. Dann bleibt an der Stelle nur zu sagen, ganz herzlichen Dank. Und in Zeiten wie diesen ist es immer noch mein Mantra, weil es ist nicht vorbei. Bleib gesund.
Ja, danke dir. Und du auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und bis bald.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.